온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보이스 오브 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 579. Argentinien hat einen neuen Präsidenten. Seit dem 10. Dezember regiert der Rechtsaußen Javier Milei das Land, das bekannt ist für seine progressive Diktaturaufarbeitung, die starken Gewerkschaften und eine kämpferische feministische Bewegung. Wir haben zunächst eine Nachricht von Jule Giesler. Danach geht Christian Rollmann der Frage nach, wie es dazu kommen konnte, dass der ultrarechte Ökonom 56% der Stimmen in der Stichwahl holen konnte. In unserem zweiten Beitrag schauen wir nach Chihuahua im Norden Mexikos. Mirjana Jandik hat dort den Krankenpfleger Gerardo Aguirre getroffen, der 2020 im Rahmen des Anwerbeabkommens gegen den Pflegenotstand nach Deutschland kam, aber schon ein Jahr später wieder zurückkehrte. Im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca wird das Wasser knapp. Leitungswasser gibt es vielerorts nur noch stundenweise. Knut Hildebrand hat eine Nachricht und die Hintergründe. El Salvadors Ex- und wahrscheinlich bald wieder Präsident Nayib Bukele macht Urlaub. Jule Giesler berichtet, warum. Eine informative halbe Stunde wünschen euch eure Ondistas.
Onda Info, Nachrichten.
Am 30. November wurde der Präsident El Salvadors, Nayib Bukele, für 6 Monate vom Parlament, von all seinen Pflichten und Aufgaben beurlaubt. Und dies auf eigenen Wunsch. Doch nicht, weil er sich aus der Politik zurückziehen will, sondern damit er im Februar bei den Präsidentschaftswahlen erneut kandidieren kann. Bis dahin übernimmt seine Privatsekretärin Claudia Juana Rodríguez de Guevara seine Amtsgeschäfte. Sie ist die Vorsitzende des Verwaltungsrats der Nationalen Direktion für kommunale Arbeiten und jetzt die erste Präsidentin El Salvadors. Eigentlich ist es MachthaberInnen erst nach 10-jähriger Pause wieder erlaubt, sich wieder zur Wahl aufstellen zu lassen. Dies wurde zum Schutz der Demokratie in der Verfassung verankert und sollte dem Aufbau einer Diktatur vorbeugen. 2021 wurde der Paragraph durch die verfassungsgebenden Organe jedoch angepasst und das Verfassungsgericht hat die Klausel der Beurlaubung von 6 Monaten vor Präsidentschaftswahlen eingeführt. Der Grund damals? Um die Wiederwahl Bukeles zu ermöglichen. Widerstand gegen dieses Vorgehen kommt aus der Opposition, die darin eine Verletzung demokratischer Grundsätze sieht, da die Verfassungsrichter nicht demokratisch gewählt, sondern vom Parlament, in dem die Partei des Präsidenten stärkste Kraft ist, ernannt wurden. BeobachterInnen halten aufgrund der hohen Zustimmungswerte Bukeles in der Bevölkerung seine Wiederwahl für sehr wahrscheinlich. Die Wahlen finden am 4. Februar 2024 statt.
Mexiko. Ende November blockierten BewohnerInnen des im Norden Oaxacas, der Hauptstadt des gleichnamigen südmexikanischen Bundesstaates, gelegenen Viertels Antiguo Aeropuerto eine wichtige Straßenkreuzung. Sie forderten von den Behörden, die Wasserversorgung des Stadtteils wieder aufzunehmen, der seit knapp 40 Tagen keine Wasserlieferungen mehr bekommen hat. In Oaxaca wie in vielen Regionen Mexikos fließt nicht mehr ständig Wasser durch die Leitung der öffentlichen Versorger. Vielmehr wird in regelmäßigen Abständen der Hahn für bestimmte Viertel aufgedreht. Deren BewohnerInnen füllen dann Zisternen und die auf den Dächern stehenden Wassertanks auf. Und sie hoffen, dass es bis zur nächsten Lieferung reicht. Doch mit der Klimakrise kommt das Wasser immer seltener.
Wo ich früher gewohnt habe, kam das Wasser täglich. Jetzt kommt es nur noch einmal die Woche. Es gibt Viertel, da kommt das Wasser einmal im Monat oder einfach gar nicht.
Wie gerade in der Colonia Antiguo Aeropuerto. Es wird davon ausgegangen, dass in Oaxaca Stadt mittlerweile 20% der BewohnerInnen gar nicht mehr vom öffentlichen Versorger mit Wasser beliefert werden. Diesen Menschen, wie allen, bei denen der Vorrat nicht bis zur nächsten Lieferung reicht, bleibt nur eins übrig. einen in Oaxaca Pipa genannten Tanklaster zu bestellen, um die Speicher aufzufüllen. Der große Nachteil? Das Wasser der Pipas kostet ein Vielfaches dessen, was für Leitungswasser zu zahlen ist. Vor kurzem bestätigte auch der Wasserversorger die zunehmenden Beschwerden wegen der Unterversorgung. Begründen tut er die ausfallenden Wasserlieferungen damit, dass nur noch gut 20% der zur Versorgung benötigten Wassermenge zur Einspeisung in das öffentliche Netz zur Verfügung steht. Zurückzuführen ist der drastische Rückgang auf den aufgrund der Klimakrise ausfallenden Regen. Das führt dazu, dass die Grundwasserleiter zunehmend weniger Wasser führen oder sogar ganz versiegen. Angesichts dieser Situation hat die nationale Wasserbehörde CONAGUA schon Anfang des Jahres vor Wasserknappheit in Oaxaca gewarnt. Verschärfend kommt hinzu, dass mit der zunehmenden Attraktivität Oaxacas als Touristenziel sich der Wasserbedarf von Hotels und Restaurants stark erhöht hat. Auch gegen die bevorzugte Belieferung des Tourismussektors mit Wasser gingen Menschen in ganz Oaxaca auf die Straße.
In einer historischen Wahl, die das politische Landschaftsbild Argentiniens grundlegend verändert hat, wurde der umstrittene ultraliberale Rechtspopulist Javier Milei als neuer Präsident Argentiniens am 10. Dezember vereidigt. Für die Zeremonie reisten unterschiedlichste Staatsoberhäupter nach Buenos Aires. Teilgenommen haben der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky als auch der rechtsnationalistische ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Des Weiteren dabei waren Santiago Abascal, der Chef der rechtsextremen Vox-Partei Spaniens, der spanische König Philipp VI. Und Brasiliens früherer rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro und sein Sohn Eduardo Bolsonaro, der Milei schon während seines Wahlkampfes tatkräftig unterstützte. Auch die Staatschefs Chiles Gabriel Boric und Paraguays Santiago Peña kamen, um der Amtseinführung ihres Nachbarn beizuwohnen. Der linksgerichtete Präsident Brasiliens, Ignacio Lula da Silva, der in der Vergangenheit von Milei scharf kritisiert wurde, blieb der Zeremonie fern und schickte seinen Außenminister als Vertretung. Der Wahlsieg Mileis markiert einen Paradigmenwechsel in der argentinischen Politik. Im Wahlkampf ist er vor allem durch seinen aggressiven Ton und seine Antisystemrhetorik aufgefallen und dadurch oft mit Donald Trump oder Jair Bolsonaro verglichen worden. In seiner Antrittsrede betonte Milei die Notwendigkeit von wirtschaftlichen Reformen, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und das Wachstum der argentinischen Wirtschaft anzukurbeln. Dieses Vorhaben will er vor allem durch radikale Maßnahmen wie der Privatisierung von Staatsunternehmen, Abschaffung der Zentralbank und der Einführung des US-Dollars als einzige und offizielle Währung in Argentinien schaffen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet gespannt die Entwicklung in Argentinien, da sich das Land unter der Führung von Milei auf einen neuen wirtschaftlichen Kurs begibt. Während einige die Veränderungen als dringend notwendig ansehen, gibt es auch Bedenken hinsichtlich möglicher sozialer Auswirkungen und der Umsetzung der vorgeschlagenen Reformen. In Argentinien ist es vor allem die Zivilgesellschaft, die mit Besorgnis auf die kommenden Jahre der Milei-Regierung schaut. Denn im Wahlkampf hat sich der neue Präsident auch gegen die Abtreibung, Sexualkundeunterricht in den Schulen sowie für den Organhandel ausgesprochen. Darüber hinaus sieht er den menschengemachten Klimawandel als Lüge an. Besorgnis erregt auch sein Umgang mit der Vergangenheit und Aufarbeitung der Militärdiktatur Argentiniens. Im Wahlkampf hat er die Gräueltaten immer wieder heruntergespielt und mit Victoria Villarroel ist nun eine Vizepräsidentin im Amt, die selbst aus einer Militärfamilie kommt und die Militärverbrechen nicht nur leugnet, sondern sich auch aktiv für eine Amnestie von Verurteilten, die diese Verbrechen begangen haben, einsetzt. Milei muss jetzt beweisen, ob er mehr kann als Kettensägen-Rhetorik und polemische Fernsehauftritte. In einer Zeit, in der Argentinien mit wirtschaftlichen Herausforderungen und sozialen Unruhen konfrontiert ist, wird die Fähigkeit von Milei, einen stabilen Kurs zu steuern, von großer Bedeutung sein. Ob er dieser Aufgabe jedoch gewachsen ist, wird sich in der kommenden Legislaturperiode zeigen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal
Seit dem 10. Dezember regiert also der Rechtsaußen Javier Milei in Argentinien. Milei war vielen vor kurzem noch völlig unbekannt. Jetzt sorgte er für ein politisches Beben in Argentinien und darüber hinaus. Christian Rollmann ist der Frage nachgegangen, wie es dazu kommen konnte, dass der ultrarechte Ökonom in der Stichwahl im November 56% der Stimmen holen konnte.
Buenos Aires am Abend der Präsidentenstichwahl. Der monatelange Wahlkampf ist vorbei. Um 20 Uhr herrscht Gewissheit. Der marktradikale Rechtspopulist Javier Milei wird der nächste Präsident Argentiniens. Eine Mischung aus Wut, Trauer und Trotz breitet sich bei den AktivistInnen aus, die bei der Wahlfeier auf den Sieg ihres Kandidaten gehofft hatten. Der unterlegene Peronist Sergio Massa gestand seine Niederlage ein, noch bevor die ersten Hochrechnungen bekannt wurden.
Que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años.
Ich bin sehr traurig, weil die Errungenschaften, für die wir hart gekämpft haben, durch einen tiefsitzenden Hass zu verschwinden drohen. Ich meine, die Diktaturaufarbeitung, eine eigene Industrie zu haben und die demokratischen Werte insgesamt.
Sagt der 31-jährige Federico. Wie viele andere UnterstützerInnen war er den Tränen nahe. Dass die Rechte so klar gewinnen konnte, war ein Schock.
Wir werden jetzt einen Präsidenten haben, der mit seinem toten Hund redet und eine Vizepräsidentin, die die Militärdiktatur verharmlost. Das ist wirklich schlimm.
In Argentinien liegt die Inflation aktuell bei knapp 150%. Mit Massa den amtierenden Wirtschaftsminister für das Regierungslager antreten zu lassen, war durchaus gewagt und letztlich nicht von Erfolg gekrönt. Der Ökonom Milei hatte seine Partei La Libertad Avanza, auf Deutsch Die Freiheit schreitet voran, erst 2021 gegründet. Mit dieser schaffte er es aus dem Stand in die Stichwahl und vereinte knapp 56% der Stimmen auf sich. Der 53-Jährige ist ein politischer Quereinsteiger. Er wurde durch Fernsehauftritte bekannt, wie die Medienwissenschaftlerin Natalia Arruguete erläutert.
Milei entstand vor allem als Medienprodukt. Seit ein paar Jahren wurde er in Talkshows eingeladen, die hier oft einen Klatschcharakter haben und wo harsch gestritten wird. Dass Milei dem charakterlich entsprach, machte ihn für die Medien attraktiv.
Im Wahlkampf fiel Milei vor allem durch seine schrillen, aggressiven und vielfach bizarren Auftritte auf. Mit Kettensäge oder Superheldenkostüm setzte er sich immer wieder in Szene. Die regierenden PeronistInnen bezeichnete er als scheiß Zecken, den Papst hält er für einen Kommunisten und die gesamte politische Konkurrenz war für ihn Teil der Kaste, die ausgelöscht werden müsse. Arruguete erklärt, wie er die Wahl gewinnen konnte.
Das hat maßgeblich mit einer großen politischen Unzufriedenheit zu tun, insbesondere mit den beiden Vorregierungen, für die beiden anderen Kandidaten standen. Breite Teile der Bevölkerung stimmten für Milei, weil er ein politischer Outsider war.
Milei schaffte es, sich als libertär darzustellen. In Wirklichkeit sind seine Agenda ebenso wie seine Partei jedoch stramm rechts. Die designierte Vizepräsidentin Victoria Villarroel leugnet die Opferzahlen der letzten Militärdiktatur. Geht es nach ihr, soll aus der zentralen Gedenkstätte Ex-Esma ein Park werden. Milei will Abtreibung wieder kriminalisieren, Waffen freigeben und Studiengebühren einführen. Dazu unterstützt er den Handel mit Organen und Leihmutterschaft.
Milei wird von einer Internationalen der extremen Rechten unterstützt. Das geht von Vox in Spanien über Bolsonaro in Brasilien und Katz in Chile bis zu Donald Trump, von dem er auch den Slogan »Mach Argentinien wieder groß« kopiert hat.
Sagt Nicolas Welschinger, der an der Universität von La Plata zur neuen Rechten forscht. Mileys Seilschaften waren vielen WählerInnen schlicht egal. Vielmehr waren es wirtschaftliche Gründe, die den Ausschlag gaben. Die galoppierende Inflation, die Preise mehrmals pro Woche steigen lässt, sowie die harten Maßnahmen während der Corona-Pandemie haben viele Menschen arm gemacht. 40% der Bevölkerung lebt aktuell unter der Armutsgrenze. Der Staat ist hoch verschuldet. Welschinger erklärt.
Große Teile der argentinischen Bevölkerung erleben seit mindestens 10 Jahren eine Entrechtung und einen Kaufkraftverlust. Milei konnte die allgemeine Unzufriedenheit gegenüber dem Staat kanalisieren. Er machte die reale Verarmung und Ungleichheit, die die Menschen tagtäglich erleben, zum Thema.
Immer neue Korruptionsskandale vertieften das Misstrauen in die peronistische Regierung und den Staat. In diese Kerbe haute Milei. Nun will er Staatsunternehmen privatisieren, die Hälfte der Ministerien abschaffen, Staatsbedienstete im großen Stil entlassen und Subventionen für Bus und Bahn streichen. Dazu soll der US-Dollar zum einzigen Zahlungsmittel und die Zentralbank aufgelöst werden.
Viele junge Menschen, die den Neoliberalismus der 90er und die Krise von 2001 nicht erlebt haben, gaben ihm ihre Stimme. Die Maßnahmen von damals ähneln denen, die Milei jetzt plant. Er sagt auch, dass die Regierung in den 90er Jahren eine der besten der argentinischen Geschichte war,
sagt die Medienwissenschaftlerin Arrughette. Die 1990er Jahre, das war die Zeit, als Carlos Menem regierte. Er privatisierte staatlichen Besitz im großen Stil und koppelte den argentinischen Peso an den Dollar. Das ging ein paar Jahre gut, bis 2001 der große Crash kam. Milei konnte besonders bei den jüngeren Punkten, die diese Zeit gar nicht erlebt haben. Auf Social Media verbreiteten sich seine Botschaften rasant. Er gewann junge InfluencerInnen für seine Sache und auf TikTok schauten Millionen Menschen seine Kurzvideos mit den Wahlversprechen. Dass er dabei oftmals populistisch, verkürzend und verfälschend argumentierte, gefiel. Natalia Arrughette.
Wir verinnerlichen leichte Erklärungen schneller als komplexe. Das ist ganz natürlich. Viele Menschen in Argentinien wollen sich in dieser tiefen Krise an der Illusion festhalten, dass es eine schnelle Lösung gibt. Aber eine solche zu versprechen, hat nichts mit dem zu tun, was es braucht, um eine Krise zu überwinden.
Milei selbst glaubt an Übersinnliches. Mit seinem Hund kommuniziert er zum Beispiel über ein Medium. Derartige Verrücktheiten, seine exzentrische Art und sein rauer Ton werden ihm vielfach als Authentizität ausgelegt. Wie konnte so einer die Politiklandschaft in kürzester Zeit umkrempeln? Der Sozialwissenschaftler Nicolas Welschenkar.
Milei hat etwas von einem charismatischen Führer im traditionellen Sinne. Aber im Gegensatz zur klassischen Rechten hat er eine eigene, neue Sprache entwickelt. Er stellt sich selbst als Löwe in der Wildnis des Marktes dar, für den das Gesetz des Stärkeren gilt und der für sich selbst sorgt.
Ein echter Löwe braucht keinen Staat, denn Löwen lassen sich von Gesetzen und Steuern nicht einengen. Sie finden im direkten Wettkampf mit der Konkurrenz heraus, wer stärker ist und es verdient zu überleben. So zumindest die Logik von Milei.
Er sagt, die Privilegierten verwerten den anderen die Aufstiegschancen. Erst machte er die Politiker verantwortlich, dann alle Staatsbediensteten und jetzt hetzt er, was mich sehr besorgt, verschiedene Sektoren der Zivilgesellschaft gegeneinander auf.
Von Protesten gegen seine eigene Politik hält Milei nicht viel. Den Anspruch auf freien Verkehrsfluss bewertet er höher als das Demonstrationsrecht. Und den Arbeitslosenorganisationen, die oftmals Straßen blockieren, drohte er bereits mit der harten Hand des Gesetzes. Welschenker sagt,
ich schätze, mit dieser Regierung wird es viele soziale Spannungen geben, denn Milei wird viele seiner Wahlversprechen nicht einhalten können.
Milei kündigte umfassende Einschnitte an, die Zeit der kleinen Schritte sei vorbei. Dabei ist klar, die Sparmaßnahmen werden Protest hervorrufen. Und die sozialen Bewegungen, die traditionell dem Peronismus nahestehen und in den letzten Monaten erstaunlich leise waren, sind bereit. Sie werden sich ihre Errungenschaften nicht einfach wegnehmen lassen. Oder wie es ein Aktivist aus einem Armenviertel ausdrückt, Milei werde schon noch lernen, was es heißt, sich mit der argentinischen Bevölkerung anzulegen.
No llegas a los 4 años, Neri, no es una amenaza, es porque no te da el pecho.
An dieser Stelle möchten wir euch ein neues Format des Nachrichtenpool Lateinamerika vorstellen, den Audio Walk.
Schokolade, Kaffee und Kautschuk sind nur einige der Produkte, die zu unserem täglichen Leben einfach dazugehören. Aber wie kommen diese Waren zu uns? Wer baut die Rohstoffe dafür an und ab? Und unter welchen Bedingungen geschieht das? In diesem Audiowalk zum Thema Lieferketten laden wir euch ein, durch den Südkiez von Friedrichshain zu spazieren. Wir begegnen lokalen Initiativen, die faire Köstlichkeiten aus Lateinamerika zu uns bringen. Unsere GesprächspartnerInnen haben Wege für einen fairen und ökologischen Konsum geschaffen.
Mit dem Smartphone spürt er geolokalisierte Hörstationen auf, an denen die Hintergründe von Lieferketten beliebter Produkte hörbar werden. Um euch den Audiowalk anzuhören, geht bitte auf die Seite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de und schaut nach Fair zu Fuß in Effhain, ein Audiowalk durch den globalen Kiezkonsum. Nach der 2019 zwischen Deutschland und Mexiko geschlossenen Anwerbevereinbarung sollen qualifizierte mexikanische Pflegekräfte deutlich schneller eine Arbeitserlaubnis für Deutschland bekommen als bisher. Doch nicht alle Vermittlungen laufen für die Angeworbenen wie erhofft. Mirjana Jandik hat in Chihuahua mit einem Rückkehrer gesprochen.
Cuando estaba empecé a estudiar la licenciatura, empezó a despertar en mí como que las ganas de probar otro país.
Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, in ein anderes Land zu gehen, als ich gerade anfing zu studieren. Deutschland hatte ich erstmal nicht auf dem Schirm. Dann habe ich geheiratet und wie es das Schicksal so will, hatte mein Ehemann auch Lust, ins Ausland zu gehen. Und dann bin ich zufällig darauf gestoßen, dass es Programme für Pflegekräfte gibt, die in Deutschland arbeiten wollen. Aber ich hatte ja mein Studium noch nicht fertig. Also haben mein Mann und ich uns erstmal in einen Deutschkurs eingeschrieben und angefangen, Deutsch zu lernen. Ungefähr 2 Jahre später gab es diese Ausschreibung vom Uniklinikum Bonn. Und da habe ich gesagt, das sieht gut aus, das mache ich.
Y llega este que era de por medio de Uniklinikum Bonn, como que ya este es el bueno y me inscribo.
Gerardo Aguirre habe ich im September in Chihuahua in Nordmexiko getroffen. Morgens um 10. Er kam gerade direkt von einer Nachtschicht, hatte sich kurz hingelegt und eine Kleinigkeit gefrühstückt, aber saß super fit mit mir am Küchentisch und erzählte mir von seinem Abenteuer Deutschland. Seine Bewerbung beim Uniklinikum Bonn damals hatte nämlich geklappt und so fing er im Sommer 2019 an, sich auf die Ausreise nach Deutschland vorzubereiten. Er gehörte damit zur ersten Generation von mexikanischen Pflegekräften, die durch ein Anwerbeabkommen zwischen der deutschen und der mexikanischen Regierung nach Deutschland kamen. Schon seit 2013 wirbt Deutschland aus verschiedenen Ländern Pflegekräfte an, um die Lücken zu stopfen, die die neoliberale Gesundheitspolitik hier in den letzten 3 Jahrzehnten hinterlassen hat. Im Februar 2020 ging dann alles Schlag auf Schlag.
Wir konnten unser B2-Sprachzertifikat nicht mehr machen, weil das Goethe-Institut wegen der Pandemie geschlossen hatte. Den ganzen Februar waren wir zu Hause. Und dann hieß es von einem Tag auf den anderen, wer schon B1 hat, kann mit einem Repatriierungsflug nach Deutschland reisen. Da waren die Grenzen ja schon geschlossen.
De un día para otro nos fuimos.
Sie wurden nett empfangen, erzählt Gerardo. Aber der Schock kam dann am ersten Arbeitstag auf der Frühgeborenenstation. Sein Stationsleiter hatte ihm einen Mitarbeiter zugewiesen, der ihn betreuen sollte. Aber der war so gestresst, dass er ihn überhaupt nie zu Gesicht bekam, erinnert sich Gerardo.
A pesar de que me ayudaban, no es posible por la cantidad de trabajo.
Es ist nicht so, als wollten die Leute dir nicht helfen. Es ist einfach nicht möglich, weil die Arbeitsbelastung so hoch ist, dass sie alles andere ignorieren. Das ist der einzige Weg, wie du deine Schicht überstehen kannst. Den nächsten Schock hatte ich dann, als ich meinen Dienstplan bekommen habe. 5 Tage Frühdienst, 1 Tag frei, 8 Tage Nachtdienst, 1 Tag frei und dann Spätdienst. Das stand so nicht in meinem Vertrag, aber mein Chef meinte, wir haben einfach kein Personal. Alle müssen Überstunden machen.
Gerardo war das nicht gewöhnt. In Mexiko hat er immer feste Arbeitszeiten gehabt. Irgendwann, erzählt er, hielt er es einfach nicht mehr aus, jeden Tag Kolleginnen weinen zu sehen.
In Mexiko hatte ich noch nie einen so harten Tag wie jeder einzelne Tag in Deutschland. An meinem schlimmsten Tag in Mexiko war ich nicht so erschöpft und wütend wie dort jeden einzelnen Tag.
Oft heißt es, das Schwierigste für die angeworbenen Pflegekräfte sei die deutsche Sprache. Aber wie sollen Pflegekräfte auf Stationen den Neuankommenden irgendetwas in Ruhe erklären, wenn nie die Zeit dafür da ist? Gerardo war außerdem frustriert von der langsamen Bürokratie und davon, auf Ämtern, wo er seine Berufsanerkennung erledigen sollte, angeschrien zu werden. Und diese Erfahrungen sind kein Einzelfall. Das sagt auch Higinio Fernandez Sanchez, der an der Universität von Alberta zu Pflegekräftemigration forscht. Unter anderem zu mexikanischen Pflegekräften in Deutschland. Trotzdem gäbe es gerade einen Run auf Deutschland. Einen richtigen German Dream, sagt er.
En este momento Alemania es como tendencia para los enfermeros.
Deutschland ist ein Modeland für Pflegekräfte. Wenn man keine feste Stelle in Mexiko hat, überlegt man sich eher, nach Deutschland zu gehen. Social Media spielt da eine Rolle. Herbert zum Beispiel ist richtig berühmt für seine Posts und Videos über sein Leben in Deutschland.
Hola, ¿qué tal? Les voy a compartir cinco puntos que creo que deberían de tomar en cuenta antes de venir a Alemania.
Über die Arbeit im Krankenhaus, wo es alles im Überfluss gibt, im Gegensatz zu Mexiko, wo es keine Handschuhe oder Medikamente gibt.
No hay guantes, a veces no hay medicamentos.
No, a mí la verdad no se me hace caro, se me hace un buen número. Perfectamente alcanzas a hacerle todos los cuidados a tus dos pacientes.
Dabei gibt es in Mexiko auch viele Pflegekräfte, die nicht im Traum ans Auswandern denken würden. Das ganze Team auf der Intensivstation vom öffentlichen Krankenhaus in Chihuahua zum Beispiel. Alle haben ihre festen Arbeitszeiten, Überstunden gebe es selten und die Stimmung im Team sei gut, erzählen sie. Das Problem? Solche festen Stellen sind rar.
Encontrar trabajo como enfermero no es ningún problema. Yo creo que el problema es la falta de bases.
Arbeit als Pflegekräfte zu finden ist nicht das Problem. Was fehlt, sind feste Stellen im öffentlichen Sektor. Es gibt Privatkliniken und Gesundheitszentren, aber da wollen studierte Pflegekräfte nicht arbeiten. Und die Krankenhäuser haben viel mehr Stellen für Leute mit Berufsausbildung als für Leute mit Studium, weil sie denen weniger bezahlen müssen.
Y a las instituciones de salud les conviene.
In Mexiko gibt es inzwischen immer mehr befristete Stellen ohne Sozialversicherung. Die Neoliberalisierung im Gesundheitssystem war hier seit den 1980er Jahren noch brutaler als in Deutschland. Und von den großen Versprechungen, die Präsident López Obrador zu Beginn seiner Amtszeit gemacht hat, um diese Zustände endlich zu ändern, sieht man bis heute noch nicht viel. Wenn Deutschland jetzt Pflegekräfte aus Mexiko anwirbt, dann heißt es, davon würde auch Mexiko profitieren, weil es ja ohnehin so viele Pflegekräfte gäbe. Das sieht Higinio Fernandez Sanchez von der Universität Alberta anders.
Mexiko investiert in die Ausbildung von Pflegefachkräften und Deutschland profitiert davon. Das ist für Deutschland ja ein Vorteil, selbst nicht in die Ausbildung investieren zu müssen. Der Weltbund der Krankenpflegekräfte empfiehlt deswegen, dass reichere Länder die Ausbildung von Pflegekräften und die Gesundheitssysteme in Ländern wie Mexiko oder Kolumbien finanziell unterstützen sollen.
En la educación de enfermeras, ayudarles a su sistema de salud.
Für Gerardo in Bonn war im Februar 2021 das Maß voll. Er reichte die Kündigung ein und ging zurück nach Mexiko. Hier arbeitet er gerade in einem Gefängniskrankenhaus und ist ziemlich zufrieden mit seinem Job. Trotzdem guckt er sich schon wieder nach Stellen in Deutschland um, weil ihm das Land und die Sprache so gut gefallen. Er hatte schon mehrere Bewerbungsgespräche und viele hätten ihn gerne genommen. Aber bisher hat er immer wieder abgesagt.
Ich frage immer, ob sie mir einen Beispieldienstplan schicken können. Ich kann 30 Tage am Stück arbeiten, gar kein Problem. Aber ich brauche eine feste Schicht. Mein Körper kommt mit dem Schichtwechsel gar nicht klar. Ich weiß, dass die Unternehmen das machen könnten, wenn sie wollten. Aber sie wollen nicht. So arbeiten sie nun mal.
Das war das Onda-Info 579. Wir sind in 2 Wochen wieder da, dann zum letzten Mal in diesem Jahr. Hasta pronto.